Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. September 2024. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, beschwingten, energiegeladenen Start in diese neue Woche. Jeder Tag ist eine Chance. Und jeder Tag ist ein Geschenk. Sind wir uns eigentlich dessen bewusst, wie dankbar wir Schweizer dafür sein müssen, dass unsere Vorfahren die direkte Demokratie erkämpft haben? Die gab es nämlich nicht gratis. Und dank der direkten Demokratie sind uns doch viele der Missstände erspart geblieben, die jetzt in den unmittelbaren Nachbarländern, aber auch in vielen Staaten zu reden geben und die Leute beschäftigen, bedrücken. Die direkte Demokratie ist eine, nach Schweizer Art, weltweit ziemlich einzigartige Errungenschaft. Aber wir nehmen das auf die leichte Schulter und ich fürchte, dass wir einmal noch bestraft werden dafür, dass wir uns eben nicht die Tatsache immer wieder in Erinnerung rufen, wie wichtig die Verteidigung dieser direkten Demokratie ist, der Volksrechte, auch und gerade gegenüber dem Staat in der Schweiz, dass du überfahren wirst von den Behörden, dass sie einfach über deine Köpfe hinweg regieren, wie man das gemacht hat während der Corona-Zeit, wie man das aber auch immer wieder zu tun versucht, auch in anderen Zusammenhängen. Aber seit diesem Corona-Ausnahmezustand scheinen da einige in Bern auf den Geschmack gekommen zu sein. Nicht nur in Bern, auch in Brüssel, in der Europäischen Union. Das ist das eine, aber eben auch aufgepasst von außen, da wollen sie den Schweizern die Volksrechte eben auch abzwacken, beschneiden, weil die Schweiz natürlich mit ihrer direkten Demokratie immer mehr, das ist mein Eindruck, immer deutlicher zu einem Stachel im Fleisch in dieser Bürokraten-EU zu werden im Begriff ist. Und das passt natürlich diesen Bürokraten und Eurokraten überhaupt nicht. Die möchten lieber ungestört durchregieren können. Und diese Schweiz ist ein potenzieller Störenfried, ein potenzieller Unruhestifter und natürlich auch eine Sehnsuchtsoase für alle Nichtschweizer, die sich je länger, desto ausgeprägter fragen, warum haben wir eigentlich nicht diese direkte Demokratie? Und diese Fragen werden ja heute mit größter Sensibilität zunehmend gestellt und deshalb wird der Druck auf die direkt demokratische Schweiz steigen. Sind wir bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Sind wir bereit, auch gegen Widerstand diese direkte Demokratie zu verteidigen? Oder knicken wir ein, geben wir nach in der Hoffnung, dass wenn man das Krokodil füttert, dass es einen dann nicht auffressen werde? Das sind die Fragen, die wir in Zukunft zu beantworten haben werden. Ein Misstrauensvotum der Bevölkerung, und zwar ein doppeltes Misstrauensvotum der Bevölkerung gegen das Bundeshaus, gegen den Bundesrat, gegen einen Großteil der Parteien. Am stärksten ist das Knallen sozusagen ohrfeigenmäßig zutage getreten bei diesem wuchtigen Nein zu dieser Reform der beruflichen Vorsorge, der Rentensysteme. Das hat einfach, glaube ich, niemand verstanden, was da genau ausgebrütet und ausgeheckt wurde, sogar in den bürgerlichen Parteien, die das vehement verteidigt und auch nach vorne gebracht haben, gab es sehr, sehr viel Widerstand in der Wählerschaft. Und ich glaube, Marcel Dettling, der SVP-Präsident, hat das in einer Elefantenrunde sehr klar und auch sehr wahr zum Ausdruck gebracht, hat gesagt, viele Schweizer fragen sich heute einfach, für alles Mögliche habt ihr da Geld in Bundesbern, ihr verschleudert unsere Steuereinzahlungen in der ganzen Weltgeschichte, ihr bezahlt Entwicklungshilfe, ihr habt endlos Geld fürs Asylwesen, für die Zuwanderung, aber wir müssen jetzt bei den Renten sparen, uns wird da irgendetwas weggeknabbert, das geht nicht. Und diese Schieflage, dieses Misstrauen, dass wir zum Beispiel in Deutschland ganz vehement am Werk sind gegen diese Ampelregierung, auch natürlich verkörpert durch den Aufstieg von Parteien, die es vor kurzem noch gar nicht gab, die sich gegen diese Asylpolitik, gegen diese Migrationspolitik in Stellung bringen. Das vergiftet eben das ganze Klima. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Stimmungen natürlich auch gegen diese BVG-Reform zum Tragen gekommen sind. Ein Votum des Misstrauens, denn man hat das Gefühl, der Staat regiere gegen die Bevölkerung in finanzpolitischer Hinsicht, aber auch in ja, Fragen der ganz praktischen Auswirkungen dieser Politik. Das ist da das Entscheidende. Die Biodiversitätsinitiative, das war sozusagen der heilige Gral der Grünen, da ein Erfolg von SVP-Bundesrat Albert Rösti, der Prügel einstecken musste, weil er sich dagegen stellte. Nicht, weil er als ehemaliger Bub aus Kandersteg und Landwirtschaftsstudent, Absolvent der Agronomie an der ETH Zürich, weil er etwas gegen die Biodiversität hätte, hat das eben sehr glaubwürdig vertreten können. Nein, sondern diese Initiative schieße übers Ziel hinaus, würde bedeuten, dass aus für die produzierende Landwirtschaft in der Schweiz. So ist das dargestellt worden und viele Schweizer konnten dieser Argumentation folgen. Also auch da gab es ein Nein, gab es ein Veto, was allerdings die betreffenden Kreise jetzt nicht daran hindert, noch mehr Biodiversität zu fordern, als ob gar nicht abgestimmt worden wäre. Und bei der BVG-Reform müssen wir jetzt aufpassen. Die Linken wittern natürlich Morgenluft. Und wenn man da sieht, wie sich da Einzelne in Szene werfen, man mag es ihnen gönnen, muss man doch immer wieder Acht geben, dass da jetzt nicht unrealistische Forderungen gestellt werden, die wir finanziell nicht ins Lot bringen. Aber für mich bedeutet so ein Nein letztlich, bin ja auch nur ein Stimmbürger, das heißt oberster Souverän, Chef der Schweiz, einer von vielen. Für mich bedeutet dieses Nein, diese BVG-Reform jetzt aus bürgerlich-liberal-konservativer Sicht, ja, dass man eben dieses Asylunwesen in den Griff bekommen muss, dass hier fundamental wieder Vertrauen hergestellt werden sollte, damit man überhaupt Mehrheiten findet bei Sparvorlagen, die ja notwendig sind, auch aus demografischen Gründen. Und da ist den Leuten natürlich viel Unsinn verzapft worden. Ja, die Migration, die füllt uns ja auch dann wieder die Sozialkassen. Ja, das sind so kurzfristige Schneeballsystem-Gedanken. Aber langfristig wollen eben die Migranten dann auch Altersvorsorge, und zwar die üppig ausgestattete der Schweiz, relativ üppig ausgestattete, sage ich jetzt einmal, im internationalen Quervergleich. Natürlich nicht für die, die hier aufgewachsen sind, für die wirkt das vielleicht etwas sparsam und sehr antiopulent, was sie da vorgesetzt bekommen, aber man muss das immer im internationalen Zusammenhang sehen, und da wirkt natürlich unser Sozialstaat auch als Zuwanderungsmagnet, dürfen wir nie vergessen. Das ist zu verteidigen, und der Sozialstaat darf nicht überlastet werden. Und das müsste ja eigentlich die Linke sehen, das müssten die Sozialdemokraten, das müssten auch die Gewerkschaften zu ihrem Anliegen machen. Die Solidarität, ja, aber eben die Solidarität auf der Gebietskörperschaft und nicht sozusagen im internationalistischen Pseudo-Nirvana. Bei den Gewerkschaften habe ich das Gefühl, dass sie realistischer sind, bodennäher als die sonstigen Linken, als die SP, als die Grünen, die ja vor allem auch in der Europapolitik völlig unrealistische und für den Sozialstaat geradezu und damit für den sozialen Frieden schädliche Politiken befürworten. Davon sind die Gewerkschaften unter ihrem Chef Pierre-Yves Maillard nicht angekränkelt. Das muss man hier doch festhalten. Keine Erleichterung für Geflüchtete, das ist auch interessant. Im Kanton Zürich gab es eine Abstimmung, keine Bildungssubventionen für abgewiesene Asylbewerber. Müssen Sie sich einmal vorstellen, dass man so etwas überhaupt einführen wollte. Also Subventionen, Bildungssubventionen für abgewiesene Asylbewerber, die sogenannt vorläufig Aufgenommenen, das ist ja auch so ein Gaunerwort, die vorläufig Aufgenommenen, als ob die nur vorläufig aufgenommen wären. Sie sind zwar widerrechtlich hier, aber weil man kapituliert vor den Ausschaffungen, weil man sie gar nie ins Land hätte hineinlassen dürfen und sie dann auch noch eben betrügerisch als vorläufig Aufgenommene erklärt, was sie gar nicht sind, hat man bereits angefangen, sie zu integrieren, zum Beispiel mit Stipendien. Das ist natürlich eine krasse Aushebelung, wenn man so will, unseres Bleiberechts in der Schweiz, unseres Aufenthaltstitels. Und das zeigt Ihnen eben auch, dass der Staat das nicht im Griff hat, weil er es nicht im Griff haben will. Kann mir niemand erzählen, dass es nicht möglich wäre. Ich habe die Debatten verfolgt im Bundeshaus. Es fehlt der Wille, meine Damen und Herren. Es fehlt hier ganz entschieden der Wille. Auf die Titelseiten geschafft hat es auch das benachbarte Ausland, Deutschland vor allem, da haben alle geschaut auf die Wahlen in Brandenburg, in Potsdam. Es wurde sozusagen als Tribunal gegen die Ampel, über die Ampel empfunden. Und da hat es auf den letzten Metern der Wegstrecke eine wundersame Renaissance der SPD gegeben. Die SPD, die bei den Europawahlen noch 13% gemacht hat, rutschte dann plötzlich, in den Umfragen lag sie weit zurück, rutschte dann plötzlich noch im Fotofinish an der AfD vorbei, die lange Zeit als sichere Siegerin ausgesehen hat. Das ist immer noch eine Siegerin. Sie legte einige Prozentpunkte zu, deutlich auf 29%, fast 30%. Die SPD ist dann noch auf über 31% gekommen, auf also 2 Prozentpunkte mehr. Das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand, 12-13%. Ganz starke Verschiebungen, die da stattgefunden haben. Interessant ist, dass es um 20.15 Uhr Störungen gab, da bei den Wahlauszählungen. Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Allerdings, ich habe gestern noch mit ein paar Leuten gesprochen in Brandenburg, da wird nichts ausgeschlossen, dass auch noch geschummelt worden sei von Seiten da des belagerten Establishments. Das Misstrauen also auch sehr, sehr groß. Und man muss aber festhalten, ungeachtet all dessen, so erkläre ich mir dieses Wahlresultat, dass einfach sich ein Großteil der Wähler in Brandenburg hinter die SPD gestellt haben, auch CDU-Wähler, FDP-Wähler, die sind ja regelrecht abgestürzt, um einfach diese AfD symbolisch nicht als Erste über die Ziellinie gehen zu lassen. Sozusagen eine Widerstandshandlung, eine Verhinderungshaltung nach den Erfolgen in Thüringen und in Sachsen. Jetzt haben sich vermutlich in Brandenburg viele gesagt, nein, wir müssen da dem aussichtsreichsten Kandidaten helfen, auch wenn der nicht aus unserer Partei kommt, um diese AfD zu stoppen. Und das zeigt Ihnen natürlich ein hochinteressantes Phänomen, dass Sie in Deutschland heute gewissermaßen noch zwei Parteien haben, nämlich die AfD gegen alle anderen, also einen informellen Parteienverbund, haben wir in der Schweiz ja auch gehabt, in den 90er Jahren, die Koalition der Vernunft zwischen FDP und SP, die hat sich dann als nicht sehr vernünftig für die FDP erwiesen, denn sie hat immer mehr verloren, die SVP hat immer mehr gewonnen, aber eine ähnliche Bipolarität, eine ähnliche Schwarz-Weiß-Frontstellung sehen Sie jetzt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Das ist natürlich faszinierend und das zeigt Ihnen, dass sich eben da sehr, sehr viel verändert. Die Vorlage war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Politgeograf Michael Herrmann, ein Weltmeister des rückwirkenden Rechthabens. Ja, rückwirkend hat man immer schon alles gewusst. Das ist da die wunderbare Perspektive. Dann haben wir in Frankreich eine konservative Regierung und viel Protest dagegen. Da wundert man sich, wie weit entfernt in Frankreich auch von Wählerrealitäten zum Teil die Leute handeln können. Wobei eben diese verschiedenen Resultate, die dann vom Präsidenten Macron entsprechend ausgewertet und auch interpretiert wurden, sind interessant. In Rapperswil-Jona, das ist auch noch etwas Bemerkenswertes, da ist der bisherige Stadtpräsident Martin Stöckling abgewählt worden, der Freisinnige, und die Barbara Tillier, parteilos, die ist da ganz hervorragend, ist sie da in die Grenze gekommen. Und das ist ein Erfolg, wir haben darüber geschrieben, des Verlegers Bruno Hug. Bruno Hug, ein unglaublich innovativer und umtriebiger, tüchtiger, smarter Geschäftsmann, auch Verleger, hat da mit seinen Portalen mächtig, mächtig Stimmung gemacht und das hat sich da offensichtlich ausgewirkt. Nicht nur Stimmung, sondern eben auch Argumente geliefert. Muss man aufpassen, da verfalle ich auch schon in den Sound des Mainstreams. Eben nicht einfach nur Stimmung gemacht, sondern vor allem auch aufgezeigt, warum der bestehende Amtsinhaber nicht die beste Wahl sein könnte. Und diese Argumente haben verfangen. Sehr interessant, wie sich da der Bruno Hug positioniert hat. Die NZZ, das ist mir auch immer, das ist auffällig. Die haben einen Reporter, Samuel Danner, und der, da findet so quasi eine Art Anverwandlungsprozess statt. Die NZZ war ja immer sehr stark gegen die SVP und vor allem gegen Christoph Blocher. Als ich damals anfing, Interviews mit ihm zu machen, dann hat mich die NZZ immer heruntergeputzt. Jetzt überbieten sie sich mit Blocher-Elogen und machen selber alle 14 Tage ein Interview mit dem SVP-Patron. Und da der Samuel Danner, ein begabter Schreiber, gehört eben zu jenen, die versuchen, jetzt den Blocher in die FDP hinein zu schreiben. Das FDP-Blatt NZZ kooptiert den Blocher und sie tüfteln und hirnen und rätseln da immer an einer Entwicklung herum. Das ist jetzt quasi ihre neueste Argumentationslinie, dass sich die SVP in eine populistische Partei verwandeln könnte. Und diese Definition des Populismus, das wechselt ja immer wieder, was man unter Populismus versteht. Populismus ist einfach etwas Negatives und Populisten sind immer die anderen aus Sicht dieser Autoren. Und sie sagen jetzt, ja, ist die SVP im Begriff, eine konservative Partei zu sein mit einer linken, mit einer sozialistischen Sozialpolitik? Und diese BVG-Abstimmung, weil eben auch die Basis zum Teil gegen die Parteileitung gestimmt hat, die wird jetzt entsprechend ausgewählt. Ist Blocher in der falschen Partei gelandet? Fragt sich da Samuel Danner. Und wir fragen uns, ist die NZZ vielleicht auch etwas im falschen Film gelandet, was die Berichterstattung über die SVP angeht? Dann Straßburger Richter provozieren mit neuem Urteil. Katharina Fontana, auch in der Neuen Zürcher Zeitung, die ehemalige Weltwoche-Journalistin, immer sehr klug, was sie schreibt. Sie zeigt, dass 50 Jahre nach dem Beitritt der Schweiz zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, zur Menschenrechtskonvention, die Richter in Straßburg diese Konvention immer wieder für ja parteipolitische Zwecke missbrauchen. Man hat das beim Klimaseniorenurteil gesehen, Seniorinnenurteil. Und jetzt wieder ging es um eine Ausschaffung eines bosnischen Drogendealers. Das wurde verhindert. Da haben die Menschenrechtsrichter geblockt und gesagt, das sei eine unstatthafte Verletzung des Familienlebens dieses bosnischen Kriminellen. Ja, das sind eben diese maximal invasiven Interpretationen, die da entsprechende Irritationen auslösen, zu Recht, wie ich meine. Habe am Wochenende noch etwas durch die Zeitungen geschaut, will es aber hier nicht mehr in die Länge ausufern lassen. Das ist vielleicht etwas interessant. Industriepolitik statt Binnenmarkt. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Europäische Union im Begriff ist, sich von dem abzuwenden, was sie gegenüber der Schweiz immer als ihre entscheidende Stärke verkauft hat, nämlich der liberale Binnenmarkt. Die freien, offenen Märkte, das ist ein zunehmend falsches Versprechen, denn die EU ist dran. Das sehen wir jetzt auch mit der neuen Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie hat ein sehr interventionistisches und auch stark von sich selber, von der Leyen abhängiges Kabinett von Kommissaren geschaffen, mit zum Teil wirren Zuständigkeiten, aber grandiosen Titeln, die eben sicherstellen, dass am Schluss die Macht der Präsidentin größer wird, weil es braucht jemand, der in dieser Matrix-Struktur, also wenn einer sagt Matrix, dann wissen Sie, dass Sie keine klare Struktur haben, der in dieser Struktur da sozusagen dann eben letztendlich entscheiden kann. Und die Frage natürlich, bringt das der Schweiz wirklich diese wirtschaftlichen Vorteile, die man immer wieder in Aussicht stellt? Man sagt ja, wenn die Schweiz sich nicht institutionell anbinden lässt, dann geht sie wirtschaftlich unter. Aufgepasst, meine Damen und Herren, wenn ich da etwas in die internationale Presse schaue, vor allem auch die Financial Times, die nun wahrlich nicht gegen die EU eingestellt ist, dann sehe ich ganz andere Entwicklungen, die wir da bei uns zum Teil, vor allem in den entsprechend gepolten Medien, nicht so recht zur Kenntnis zu nehmen bereit sind. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Gleich melde ich mich zurück mit dem internationalen Programm. Bleiben Sie dran. Ich freue mich. Und ja, noch einmal alles Gute, einen schwungvollen Start hier in diese neue Woche, die schon interessant begonnen hat. Bis gleich.